gibt es in diesem Kurs ja gar nichts zu sagen. Aber manchmal helfen ein paar Worte eben doch weiter, uns Vertrauen in das zu vermitteln, was wir tun, um es wirklich ganz zu tun. Und dabei hilft uns auch das Verständnis der Rezitationen am Morgen und am Abend. Zum Beispiel, wenn wir das Bodhisattva Gebet besprechen, der Wesen sind unendlich viele, wir geloben sie alle zu retten. Zerstörender Irrtum ist unerschöpflich, ihn auszurotten, geloben wir. Die Lehre der Wahrheit ist unermessbar, wir geloben sie zu verwirklichen. Und Buddhas Wahrheit ist die höchste, wir geloben sie zu verwenden. Das sind ja alles Sätze, die, wenn man genau hinhört, uns vor eine Aufgabe stellen, die eigentlich unmöglich ist. Und wo unser Intellekt, der ein sehr merkantiles Instrument ist, sofort eigentlich streiten möchte. Weil es sagt, wenn unerschöpflich, kann ich es gleich lassen. Wenn unzählig viele Wesen, wie kann ich die retten? Unser Intellekt, und das haben wir von klein auf gelernt, macht ja immer Dinge nur, wenn sie was bringen. Ist ein Geschäftsmann. Möchte möglichst hohen Nutzgewinn aus den Dingen ziehen. Und in der spirituellen Arbeit geht es um was ganz anderes. Da geht es darum, die Dinge zu lieben, wenn wir sie tun. Und Liebe ist konditionslos. Liebe wartet nicht darauf, dass da was zurückkommt. Liebe gibt ganz einfach und bringt sich voll ein, voller Hingabe. Immer wieder aufs Neue, so aussichtslos die Aufgaben auch sein mögen. Und es wird uns in diesem Kurs hier und da in der Tat durch unsere persönliche Betroffenheit auch so vorkommen, als wäre das alles ganz aussichtslos. Die Schmerzen kommen immer wieder. Probleme im Sitzen. Die Nächte, Vollmondnächte. Voll von Dingen, die uns beschäftigen. Und wir sitzen noch den ganzen Tag und hören immer wieder, wie viel das Sitzen bringen soll und Meditation bringen soll. Und doch geht es immer wieder von vorne los. Zerstörender Irrtum ist unerschöpflich. Ihn auszurotten, geloben wir. Immer wieder aufs Neue. Unser gemeinsamer Alchemielehrer, der hat mal gesagt, Spiritualität fängt da an, wo wir die Dinge trotzdem tun. Trotz all der Aussichtslosigkeit. Bedingungslos. Und übrigens habe ich neulich die Farben sind die Wunden des Lichts falsch zitiert. William Blake ist das nicht, wie ich gesagt habe, Blaise Pascal. Aber Blaise Pascal hat gesagt, menschliche Dinge muss man verstehen, um sie lieben zu können. Es fällt dann zum Beispiel, wenn man einen Menschen ganz tief kennengelernt in der Psychotherapie. Überhaupt nicht schwer, ihn zu lieben mit all den Bürden, mit all den Fehlern, mit all dem, was er hat. Als ein natürliches Ergebnis, als Therapeut neben einem Menschen zu sitzen, der einem alles ausschüttet, der einem dieses unendliche Vertrauen geschenkt. Ich sage dir, was andere noch nie von mir gehört haben, dass der natürliche Reflex ist, ihn am liebsten in den Arm zu nehmen, tut man nicht. Will er vielleicht in dem Augenblick auch gar nicht. Aber das Gefühl einfach zu haben, ich liebe dich für deine Offenheit. Menschliche Dinge muss man verstehen, um sie lieben zu können. Aber Blaise Pascal sagt auch, göttliche Dinge muss man lieben, um sie verstehen zu dürfen. Erst lieben. Erst konditionslos. Erst dann erschließen sie sich uns. Unser skeptischer Intellekt, der ja, immer fragt nach dem Nutzen der Dinge, der schießt darauf auch quer. Das bringt nichts. Hast du doch selbst. Jeden Tag wieder unerschöpflich. Und wir treten jeden Tag wieder hier an in dieser Woche und tragen unser Kreuz nach Golgatha bis zum Karfreitag. Auf dass sich am Ostersonntag irgendwo diese Welt für uns eröffnen kann, die neue, auferstanden von den Toten. Mach eine Sache, wenn du sie machst, liebevoll, und mach sie ganz. Das ganze Geheimnis der Meditation. Kein Multitasking. Keine Zerstreuung. Wenn ich mehrere Dinge zu gleicher Zeit tue, ist es lieblos beiden Dingen gegenüber. Und beides, was ich da tue, wird nicht wirklich erfüllt. Und es bleiben Reste zurück, unerledigte Geschäfte, die als Ballast in unserer Erinnerung zum Rucksack werden, den wir mit uns rumschleppen, weil wir es nicht ganz gemacht haben. Nur halb. Und so tragen wir diesen Riesenrucksack unerledigter, halbgemachter Dinge, hier zerstreut, wenn wir mit dem Leben umgehen, mit uns herum. Und er lässt uns leiden. Wir können diese Dinge eigentlich nur mit dem Herzen verstehen. Es ist schwierig, es mit dem Kopf zu verstehen. Aber warum fahren Leute zu einem Klavierkonzert von Horowitz? Vielleicht, weil sie Musik gerne mögen oder kritische Musikrezensenten sind und fragen, wo hat er Schwäche, wo hat er Stärken. Vielleicht aber manchmal ganz einfach auch, um nur einen Menschen zu erleben, der eins wird mit seinem Gerät, mit seinem Piano, Zeit und Raum verliert in diesem einen Augenblick, in dem er spielt, weil er diese Sache ganz macht. Immer wieder gelernt, immer wieder aufs Neue probiert, wie unser Sitzen hier, unser Stehen, unsere Tai Chi-Bewegung, bis er aufgeht in dem, was er macht, sich verliert, das Ich verliert sich in dem, was er macht. Musik geschieht, so wie uns im Idealfall in Tai Chi-Übungen die Bewegung wird. Es ist nichts, was als Befehl aus dem Hirn kommt, hebe deinen rechten Arm, sondern es geschieht ganz einfach. Es bewegt mich, ganz wie es will und mag, so wie es mich atmet. Wenn ich ganz aufgehe und sage, versinke in dem, was ich tue, Meditation wird ja oft auch Versenkung genannt. Diese Tiefe erreiche, die in den Dingen liegt, wenn ich mich ganz mit ihnen beschäftige. In der Peripherie draußen, Ozean der Sturms, da tanzen die Korken auf den agitierten Wellen. 5 Meter drunter, wird schon ruhiger. 20 Meter drunter muss schon ein Taifun sein, dass da sich noch etwas bewegt. Außer an der Peripherie, draußen bleibt es immer gleich. Und ganz tief drinnen ist völlig still, Zentrum des Zyklons. Und mag es draußen auch toben. Denn wir haben ja dadurch, dass wir meditieren, nicht wirklich die Möglichkeit, die Umwelt so schnell zumindest zu ändern, die Außenwelt. Es wird sich wohl im Laufe der Zeit das Leben für einen, der viel meditiert, auch im Außen beruhigen, ruhiger, ausgeglichener werden, ganz moderat, langsam, immer mehr. Aber das Entscheidende ist die innere Haltung, die durch dieses, die Dinge ganz tun, nach und nach wird. Die Einstellung zu nehmen. Wann sollten sich je sich lösen von Leben und Tod die Menschen? Ja, dann, wenn ihnen Leben und Tod gleichgültig geworden sind. Weil Leben und Tod große Dünungen an der Oberfläche des Ozeans sind und trennen Stille. Keine Angst mehr vor dem Tod, keine Angst mehr vor dem Leben. Es ist, wie es ist. Stille, Ruhe. Aus ihr heraus wird alles geboren. In sie hinein kehrt alles zurück. Und manchmal werden wir beschenkt, anders als bei dieser merkantilen Rechnung, wenn ich mich einbringe, kommt doch was raus. Und wenn wir uns hier einbringen, obwohl gar nichts rausgekommen ist und wir jetzt schon am sechsten Tag sind. Was manchmal vielleicht zwischendrin noch schlimmer ist, als es vielleicht am dritten Tag war, trotz unserer Sprüche. Anfangs überwunden, kann ja immer wieder mal was kommen. Und ich setze mich trotzdem hin, weil es jetzt dran ist. Ich mache konditionslos mit. Dann werden wir immer wieder mal auch in Sitzperioden hier dieses Beschenktwerden spüren, es klappt im Moment. Es geht mir heute, wenn ich spazieren gehe, irgendwie so anders. Mir fallen andere Dinge auf. Ich bin sensibler für das, was ich wahrnehme draußen. Aber es kommt dann, wenn wir es nicht erwarten. Erwartungshaltung ist eine Form der Gier. Und aus der Gier erwächst Leid, wie wir aus unserem Reuegebet wissen am Morgen. Alle böswilligen Taten, die ich jemals beginne, sind sämtlich entstanden aus uranfänglicher Gier, aus Zorn, Blödheit. Also die Erwartungshaltung ist Gier. Ich will haben. Wenn wir überhaupt nichts erwarten, beschenkt uns das Leben. Das ist für uns in der deutschen Sprache manchmal schwierig zu verstehen, weil wir kennen ja so unsinnige Begriffe wie sein Glück machen. Und Glück kann man nicht machen. Da ist der englische Sprache sehr viel exakter. Happiness happens. Glück geschieht, wenn wir es nicht erwarten. Oder noch blöder, Liebe machen. Das geht so in Richtung Triebtechnik. Wir werden dann beschenkt, wenn wir ganz demütig uns dem Leben ausliefern und das machen, was gerade dran ist. Und das ganz machen, liebevoll, ohne irgendeine Erwartung der Belohnung zu bekommen. Ist der sicherste Weg, auch wenn sich der jetzt oben wieder einklingt, Belohnung zu bekommen. Karma. Dein Leben ist die Folge deines Handelns. Projizier es bloß nicht auf andere. Vater schuld, Mutter schuld, Milieu schuld, Partner schuld, Chef schuld. Nur mit mir hat es nichts zu tun. Heraklit, als Sklave geboren. Epiktet, jetzt bin ich völlig schon wieder langsam. Muss ich irgendwie Kurkuma nehmen oder so irgendwas. Epiktet, der große Philosoph, als Buckliger, als Sklave geboren, bis sein Herr erkannt hat, was er für eine Perle hat, ihm die Freiheit geschenkt hat und sein Schüler geworden ist. Beckett sagt, wenn es dem Ungebildeten schlecht geht, gibt er die Schuld dafür seiner Umwelt. Wenn es dem philosophischen Anfänger schlecht geht, sucht er die Schuld dafür bei sich selbst. Der wahrhaft Gebildete aber sucht in solchen Situationen weder draußen noch drinnen nach Schuld. Und es ist einfach so. Oder der Kölner sagt, skyt, wie skyt. Oder so, ich bin kein Kölner. Verzeihen wir bei denen, die irgendwie das besser können als ich. Volksmund hat ja immer so Wahrheiten, die schwingen. Also, Projektion nach draußen, ungebildet. Rücknahme der Projektion, erster Schritt. Aber bei der Rücknahme der Projektion kann es uns ganz schlecht gehen. Das kann in so ein Mea Culpa-Syndrom hineinführen. Mein Gott, ich bin, hätte jetzt auch Epiktet sagen können, ein Gezeichneter, wirklich. Hütet euch vor den Gezeichneten, sagen die Interpreten solcher Symptome. Ich habe sehr viel von Mukdananda gelernt. Mukdananda hat in seinen Vorträgen über das Glück gesprochen. Mit Mundwinkeln wie Angela Merkel. Ich habe immer gedacht, weil ich damals sehr viel mit Physiognomie mich beschäftigt habe, und gedacht habe, ich will lernen, aus der Physiognomie von Menschen auch zu lernen, was bewirkt, was versteckt sich hinter dieser äußeren Schale. Und dann gedacht, na, dann habe ich den Finger angeschaut, hat auch unseren Jupiterfinger verkrüppelt gehabt. Knick immer Jupiterfinger, Religionsfinger. Das ist ein Religionslehrer und spricht über das Glück, so. Da hätte ich schon andere, die Smiley-Mundwinkel erwartet. Das ist unendlich hart. Unendlich hart und leblos. Mukdananda hat so viel durchgemacht, bis er das gefunden hat, was ihm dann Glück beschert hat. Und das hat sich eingegraben in seine Physis. In Falten der Trauer, in Falten des Schmerzes. In Falten der Lebenserfahrung. Und aus ihr ist dieses, wie aus dem Schlamm der Lotusblüte. Aus ihm ist diese Weisheit hervorgegangen, die er dann mit anderen geteilt hat. Also, so hilfreich Physiognomie und so Deutungssysteme sind, ich beschäftige mich ein Leben lang selbst mit der Astrologie, auch so ein Deutungssystem. Ganz vorsichtig damit. Das kann manchmal ganz kalt und hart und nicht zielführend werden. Durchgangsstab. Wenn ich dagegen, ohne einen Menschen zu kennen und ohne mich von seiner Äußerlichkeit blenden zu lassen oder verunsichern zu lassen, unvoreingenommen, ganz zentriert in mir und mich öffnend auf ihn eingehe, und warte, was zwischen ihm und mir geschieht. Und lasse mich ganz ein auf das, was zwischen ihm und mir geschieht. Kann unglaublich viel passieren. Also, eine Sache tun und sie ganz und liebevoll tun. Und wir sind auf dem Weg. Oder wie abschließend großer sein Meister gesagt hat, auf die Frage seines Schülers: Meister, ihr sprecht immer vom Weg. Wie soll ich ihn suchen? Wie kann ich ihn finden? Und er sagt: Wenn du ihn suchst, wirst du ihn nie finden. Wenn du ihn nicht suchst, wirst du ihn auch nie finden. Sei offen und weit wie der Himmel. Und du bist auf dem Weg. Diese offene Weite brauchen wir, wie immer, das langweilt vielleicht schon hier im Raum für unsere Übungen. damit wieder alles ins Fließen kommt und es uns bewegt, während wir uns bewegen. Also bitte die